zwischen Hamburg und Haiti.
St. Helena, eine Insel am Ende der Welt sucht Anschluss. Eine Sendung von Jan-Philipp Schlüter, ARD-Studio Johannesburg.
So klang es bis vor kurzem auf St. Helena Island. Das mächtige Horn der RMS St. Helena kündigte das stets sehnsüchtig erwartete letzte königlich-britische Postschiff an. Was auch immer in den letzten 28 Jahren auf der Insel ankam, Familienangehörige, Touristen, Autos, Baumaterial, Milch, es kam auf der RMS bis hin zur kleinsten Schraube. 5 Tage dauerte die Passage aus dem südafrikanischen Kapstadt. Die RMS war die Lifeline, die Verbindung der Insel zur Außenwelt. Und von den Insulanern, den Saints, heiß und innig geliebt.
Been on the RMS 26, 27 times.
Ich bin 26, 27 Mal mit der RMS gereist. Sie war unsere Lebensader für Versorgung, für medizinische Fälle, für Urlaub, hat Familienmitglieder weg- und zurückgebracht. Viele werden sehr traurig sein, dass sie nun für immer wegfährt. Ein weiteres Kapitel wird geschlossen.
It's another chapter that's closing.
Die Postschiff-Ära ist zu Ende. St. Helena ist in der Luftfahrtepoche angekommen. Heute klingt die Ankunft auf der Insel anders.
Die 100-sitzige Maschine vom Typ Embraer 190 setzt spektakulär mit rauchenden Reifen auf der noch fast jungfräulichen Betonpiste auf. Kurz vor der Landung hat eine kräftige Bö das Flugzeug ordentlich durchgeschüttelt. Dann rollt die Maschine, die vor einigen Stunden in Johannesburg gestartet ist, zum kleinen, aber schmucken Terminal des St. Helena Airports. Die Gouverneurin der Insel, Lisa Phillips, setzt große Hoffnungen in den Flughafen.
St. Helena möchte nachhaltig sein, auf seinen eigenen 2 Füßen stehen. Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, war ein Flughafen. Das Schiff hätte irgendwann ersetzt werden müssen. Wirtschaftlich war es viel sinnvoller, diesen Flughafen zu bauen.
Mit dem Anschluss an das weltweite Flugnetz beginnt auf St. Helena ein neues Zeitalter. Einer der entlegensten Orte der Welt wird leichter erreichbar. Manch Insulaner fürchtet, dass sich auf der Insel zu viel verändern wird, dass es mit der gemütlichen, gemeinschaftlich orientierten Lebensweise bald vorbei sein könnte. So schnell wird dieser Wandel aber nicht eintreten. Schließlich landet hier auf absehbare Zeit nur 1 Flugzeug pro Woche. St. Helena bleibt also noch eine Weile ein exotisch abgehängter Platz in der Weite des Atlantischen Ozeans.
Kilometer bis zur Küste Angolas, 3000 Kilometer bis zu den Stränden Brasiliens. Es gibt wohl kaum einen abgeschiedeneren Ort als St. Helena. Ein winziger Punkt im Südatlantik, gerade mal 15 Kilometer lang und 11 Kilometer breit. Von der Fläche her ein wenig größer als Sylt, aber mit nur etwa 4.500 Einwohnern. Sie leben vor allem vom Fischfang, der Holzwirtschaft und dem Kaffeeanbau. Der Kaffee gilt als eine der exklusivsten und damit teuersten Sorten auf der Welt.
Mitten im Südatlantik erhebt sich eine mächtige braungraue Wand aus dem Meer. Aufgetaucht ist sie nach 2 Vulkanausbrüchen vor rund 15 Millionen und 8 Millionen Jahren. An der Küste haben sich unzählige Lavaschichten übereinander geschoben. Bis zum 16. Jahrhundert konnte sich eine einmalige Flora und Fauna nahezu ungestört entwickeln.
Entdeckt wurde St. Helena um 1515 von portugiesischen Seeleuten, die ihr auch ihren Namen gaben. Die Portugiesen nutzten die Insel, um ihre aus Indien heimkehrenden Handelsschiffe mit Wasser und Proviant zu versorgen. Sie besiedelten St. Helena aber nicht.
Die Besiedlung begann erst 1659 mit der Ankunft einer britischen Flotte unter dem Kommando von Captain John Dutton, dem ersten Gouverneur der Insel. Mit ihm kamen die ersten Siedler und einige Sklaven auf die Insel. In den nächsten knapp 200 Jahren sei die Insel von der britischen Ostindien-Kompanie wie ein Unternehmen geführt worden, sagt das Insel-Urgestein Basil George.
The St. Helena was run by the English East India Company as a company island.
Das war wirklich eine Firmeninsel. Der Reichtum, die schönen und vor allem großen Bauten in Jamestown, unserer Hauptstadt, aber auch auf dem Land, sind nicht nur durch hier erwirtschaftetes Geld entstanden. Das war alles Geld, was im Handel mit Indien verdient wurde.
East India Company money from India.
Die Ostindien-Kompanie baute zahlreiche Festungen, die heute noch stehen, und besiedelte die Insel, vor allem mit Sklaven. Alle Schiffe, die die Handelsroute von Indien ins britische Königreich segelten, mussten hier in der Bucht vor Anker gehen, um Proviant und Wasser zu bunkern. Es waren bis zu 1000 Schiffe pro Jahr. Von 1815 an beherbergte die Insel einen besonderen Gefangenen, Napoleon Bonaparte. Erster Kaiser der Franzosen darbte hier in der Verbannung bis zu seinem Tod.
Bis 1834 beherrschte die britische Ostindien-Kompanie St. Helena. Dann zog sie sich zurück und die englische Krone übernahm die Verwaltung. Im Kampf gegen den Sklavenhandel spielte die Insel nochmal eine besondere Rolle. Zwischen 1840 und 1870 starteten von hier aus Schiffe der englischen Marine, die Sklavenschiffe auf dem Weg von Afrika nach Südamerika aufbrachten. Bis zu 25.000 Sklaven wurden auf St. Helena befreit. Einige hundert blieben auf St. Helena. Seitdem sei es mit der strategischen Bedeutung St. Helenas vorbei, so Basil George.
Die englische Regierung wollte nicht so viel Geld in die Insel stecken. St. Helena verarmte zusehends. Viele Insulaner sind ausgewandert. Seit den 70er Jahren arbeiten viele Bewohner eine gewisse Zeit im Ausland.
Heute lebt die Insel vor allem von ihrem Ruf als Napoleons Verbannungsinsel und der exotischen Tatsache, dass man sie bis vor kurzem nur etwa alle 3 Wochen per Schiff erreichen konnte, nach einer 5-tägigen Passage ab Kapstadt. Der neue Flughafen, so die Hoffnung, soll St. Helena als Touristendestination populärer machen und die vorwiegend ärmliche Insel zu neuem Wohlstand führen. Bislang liegt das monatliche Durchschnittseinkommen der Saints bei gerade mal 700 Euro. Eigentlich deutlich zu wenig, um sich das Leben auf der fast völlig auf Importe angewiesenen Insel zu leisten.
Basil George hat, mit Ausnahme von ein paar Monaten, sein ganzes Leben auf der Insel verbracht. Der kleine, drahtige 82-Jährige mit den listigen, eisblauen Augen und der wettergegerbten Haut ist eine Legende auf St. Helena. Er hat praktisch jeden Job gemacht. Bürohilfe, Bauarbeiter, Touristenführer, Polizist, Lehrer, Schuldirektor, Bildungschef der Inselverwaltung und Hobbypoet. Es gibt wohl niemanden, der St. Helena besser kennt als Basil. Er schwärmt von der Widerstandsfähigkeit und dem Zusammenhalt der Saints.
What I like about it, I like the whole...
Ich mag unseren Gemeinschaftssinn. Ich mag es, dass Rasse und Herkunft hier keine Rolle spielen. Die Briten, die St. Helena besiedelt haben, brachten Seeleute mit, Siedler, Soldaten und Sklaven. Nach dem Ende der Sklaverei, um 1810, kamen chinesische Gastarbeiter auf die Insel. In meinem Stammbaum finden sich viele Chinesen und Sklaven.
Und ein Bure. Sein Großvater war einer von rund 6.000 Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Burenkrieg in Südafrika.
Meine Großmutter hat ihn geheiratet, als er noch Gefangener war. Wir hatten damals einen guten Gouverneur. Vor der Ankunft der gefangenen Buren hat er verkündet, dass die Saints die Kriegsgefangenen mit dem Respekt behandeln sollen, den sie als tapfere Kämpfer für ihr Land verdient haben. Er hat damit im Grunde ein Zeichen für Versöhnung gesetzt.
Jamestown liegt in einem länglichen Tal, eingezwängt zwischen 2 steilen, etwa 300 Meter hohen vulkanischen Felswänden. Im Grunde besteht die Inselhauptstadt mit ihren gut 600 Einwohnern nur aus einer Hauptstraße und ein paar Nebenstraßen, der Meerespromenade und dem Hafen an der Jamesbucht. Direkt am Meer steht The Castle, ein weißer Festungsbau, in dem heute die Inselverwaltung ihren Sitz hat. Die hübschen, symmetrischen Häuser mit ihren Ornamenten und Zierbögen entlang der Market Street gelten als eines der besten Beispiele unberührter georgianischer Architektur weltweit, schreibt zumindest die Inselregierung stolz auf ihrer Webseite. Eine der Attraktionen Jamestowns ist die Jakobsleiter. 699 Stufen führen hoch auf Ladder Hill und bei Ungeübten zu einer heftig brennenden Lunge. Von oben aus hat man einen wunderbaren Blick über Jamestown und die Bucht. In Jamestown hat es niemand eilig. Soll doch die Welt da draußen sich in ihrem Laufrad immer schneller drehen. Auf St. Helena gibt es keine Hetze, keinen Stress. Man fühlt sich wie einer Zeitmaschine entsprungen. Die Autos sind vornehmlich aus den späten 90ern, frühen 2000ern. Kaum jemand starrt beim Laufen mit gesenktem Kopf auf sein Handy. Dafür ist das Mobilfunknetz, das erst seit knapp 2 Jahren auf der Insel existiert, zu teuer. Das Internet ist ebenfalls teuer, aber dafür langsam und unzuverlässig. Die Insel ist ein herrlicher Anachronismus. Anders als auf dem europäischen Festland, wo man im Supermarkt, im Kaufhaus oder zumindest im Internet alles innerhalb kürzester Zeit bekommen kann, müssen sich die Insulaner mit dem begnügen, was so da ist.
Am deutlichsten sieht man das in den kleinen Supermärkten der Insel. In einer Gemüseabteilung prangt ein weißes Schild, auf dem mit rot-schwarzem Filzstift frisches Gemüse zu verkaufen steht. In den Regalen darunter liegen aber nur ein paar Mohrrüben und Kürbisse. Im Geschäft daneben informiert ein Zettel die Kundschaft, dass nur eine überschaubare Menge an Obst geliefert wurde. Deshalb bedauere man, mitteilen zu müssen, keine Bestellungen mehr annehmen zu können. Das Obst werde nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst, verkauft. Für Gasthausbetreiber wie Keith Yon eine echte Herausforderung.
Wir haben seit 8 bis 10 Wochen keine Kartoffeln mehr bekommen. Eier sind schon ewig ein Problem. Manchmal kommen Gäste zum Frühstück und wir müssen ihnen sagen, entschuldigen Sie, ich kann Ihnen leider nur ein Ei geben, weil unsere Vorräte so knapp sind. In den Läden sind viele Lebensmittel ständig ausverkauft. Joghurt und frische Früchte sind immer knapp. Sobald Joghurt in die Geschäfte geliefert wird, dauert es keine 3 Stunden, bis sie weg sind. Und dann hast du für die nächsten Wochen keinen Joghurt mehr.
Dennoch sind die Menschen entspannt und von einer Herzlichkeit, die man wohl nur entwickeln kann, wenn man in der Isolation miteinander auskommen muss. Ein besonderer Menschenschlag seien die Insulaner, schwärmt Basil George.
Wir sind Menschen, die mit ihren Händen denken, sehr erfinderisch und widerstandsfähig. Es ist fantastisch, wie wir uns trotz dieser so unterschiedlichen Herkunft integriert haben, wie wir die große Armut überstanden haben.
Eine gehörige Portion Pragmatismus gehört auch dazu. Sophia Joshua strahlt jetzt noch über beide Backen, wenn sie erzählt, wie sie nach ihrer Rückkehr begrüßt worden ist. Sophia war 13 Jahre lang in England, hat dort studiert und gearbeitet. Vor einigen Monaten ist die zierliche 33-Jährige mit den langen, schwarzen Haaren und der auffällig bunten Brille auf ihre Heimatinsel zurückgekehrt.
The community is very good.
Der Gemeinschaftssinn ist famos. Ich habe so süße Geschenke bekommen, als ich zurückgekommen bin. Sehr praktische Dinge. Einen Kohl, 6 Eier und 2 Säcke Kartoffeln. Damals dachte ich, das ist ja seltsam. Aber es sind einfach sehr sinnvolle Geschenke. So sind die Leute hier. Sie achten aufeinander.
Now Bonnie is away from his war and fighting. He has gone to a place where there's not can delight him.
In ihrer schmucken Ausgehuniform marschiert die Besatzung der RMS St. Helena durch das Inselhauptstädtchen Jamestown Richtung Hafen, begleitet von Schulkindern und Pfadfindern. Die Bürgersteige sind voll mit schaulustigen Saints. Ein letztes Mal wollen die Insulaner der Crew ihrer RMS zuwinken. Vielen wird es dabei schwer ums Herz, wie Kevin George.
Das Schiff hat einen Platz in unserem Herzen. Es ist Teil der Insel, Teil von uns, etwas Außergewöhnliches. Wir haben wirklich eine besondere Beziehung zur RMS.
Kapitän Adam Williams steht in seiner blütenweißen Uniform auf der Brücke des Postschiffs. Der 36-Jährige weiß noch gar nicht so recht, wie es um seine Gefühle steht.
Ich werde beim Ablegen ziemlich beschäftigt sein, aber wenn wir unterwegs sind und ich mich mal hinsetzen kann, wird mir vermutlich dämmern, das war's. Das Schiff ist dann Geschichte.
Adam Williams stammt von St. Helena. Vor 20 Jahren hat er auf dem Schiff als Matrose angefangen und sich dann hochgearbeitet. Jetzt begleitet Adam die RMS auf ihrer letzten Reise.
Mir wurde in den vergangenen Tagen schmerzlich bewusst, dass ich der letzte Kapitän des letzten königlich-britischen Postschiffs bin. Das ist das Ende von über 150 Jahren Schifffahrtsgeschichte. Das ist wirklich respekteinflößend.
It's quite daunting, really, to know that.
Am Nachmittag lichtet die RMS St. Helena zum letzten Mal die Anker in der Jamesbucht. Einige hundert Menschen stehen an der Hafenpromenade und winken. Und ein letztes Mal erklingt das mächtige Horn, bevor das geliebte Postschiff für immer hinter dem Horizont verschwindet.
Oh, very, very sad. Very sad to see you.
Oh, ich bin sehr, sehr traurig. Es ist so schade, Sie abfahren zu sehen. Meine Enkelin und mein Cousin sind an Bord. Das macht es noch trauriger. Wir werden das Schiff sehr vermissen.
You know, for me, for them leaving, but it's really gonna be a missing, and we really gonna miss it.
Sailing on the last boat of St. Helena. It's been a long time in splendid isolation.
Ob die Saints ihren Flughafen mal ebenso lieb gewinnen wie das Schiff? Noch zumindest fristet der St. Helena Airport ein eher einsames Dasein. Werktags ist auf dem Flughafengelände kaum jemand zu sehen. Das Terminalgebäude ist abgeschlossen. Nur Flughafenmanagerin Gwyneth Howell hält die Stellung. Im Abflugbereich dudelt Musik aus den Deckenlautsprechern, obwohl niemand da ist.
Als ich das erste Mal hier war, war es so ruhig. Da habe ich gesagt, das geht so nicht. Wir müssen Musik laufen lassen.
Gwyneth ist sozusagen Gastarbeiterin. Die Südafrikanerin ist aus Johannesburg nach St. Helena gezogen, um das Flughafenprojekt aus der Krise zu führen. Zwar ist der Airport nicht mit dem Berliner Pleiten-Pech-und-Pannen-Flughafen BER zu vergleichen, aber auch seine Entstehungsgeschichte ist ziemlich problematisch. Erste Rufe nach einem Flughafen wurden vor etwa 20 Jahren laut. Nach einem Maschinenschaden der RMS war die Insel mehrere Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten. In den wenigen Läden kam es zu Panikkäufen. 2008 beschloss der Inselrat dann, einen Flughafen zu bauen. Er sollte die RMS St. Helena ablösen, wenn diese altersbedingt ausgemustert werden muss. Die Regierung in London übernahm die Baukosten von fast 300 Millionen Euro. Um eine 2 Kilometer lange Betonlandebahn zu bauen, musste ein ganzes Tal mit Geröll aufgeschüttet werden. Dann stellte sich heraus, dass die Planer die tückischen Scherwinde auf der Insel unterschätzt hatten. Der Kapitän der Fluggesellschaft British Airways, die eigentlich den Linienbetrieb übernehmen sollte, hatte beim ersten Probeflug nach St. Helena derartige Schwierigkeiten bei der Landung, dass man sich aus dem Projekt zurückzog. Die geplante Eröffnung 2016 musste abgesagt werden. Englische Medien spotteten schon vom nutzlosesten Flughafen der Welt. Aber Gwyneth Howell ließ sich nicht abschrecken. Heute fliegt eine südafrikanische Airline wöchentlich mit kleineren Maschinen. Bislang ohne Zwischenfälle. Flugkapitän Hanley Warwick findet die Hysterie über die angebliche Gefahr ohnehin übertrieben. Der Landeanflug und die Scherwinde treiben ihm keinen Schweiß auf die Stirn.
Nein, überhaupt nicht. Das ist reine Routine. Klar ist es etwas holprig, aber das kennen wir schon. Wir können damit umgehen. Es gibt im Grunde nur zwei Herausforderungen. Die Abgelegenheit der Insel, darauf sind wir aber vorbereitet. Wir haben jede Menge Sprit an Bord und können eine Weile über der Insel kreisen oder einen Ausweichflughafen auf Ascension Island nutzen. Das zweite sind die Scherwinde. Wir trainieren solche Situationen aber genau. Insofern sind wir gut vorbereitet.
Gut 70 Maschinen sind seit Oktober gelandet. Linienflüge und Privatjets. Jetzt wünscht sich Gwyneth Howell, die resolute Managerin, endlich mehr Betrieb.
Natürlich ist es frustrierend, wenn ein paar Tage lang kein Flugzeug landet, aber es ist immer was zu tun. Fortbildungen, Instandhaltung. Wir müssen zum Beispiel viel warten, um das Material gegen Korrosion zu schützen. Wenn der feine Sand sich mit Meerwasser vermengt und vom Wind hierher geweht wird, dann wirkt das wie Säure. Aber wir haben Tricks dagegen. Einen davon habe ich von der RMS gelernt. Wenn du Edelstahl nach der Reinigung mit Babyöl einreibst, dann rostet er nicht. Ich habe literweise Babyöl bestellt und es funktioniert.
Der Flughafen hat schon mehrere Leben gerettet. Schwer kranke Patienten, denen im kleinen Inselkrankenhaus nicht ausreichend geholfen werden kann, mussten bislang auf die RMS warten und dann 5 Tage nach Kapstadt fahren. Schon deswegen hält Flughafenmanagerin Gwyneth Howell die Schlagzeile vom nutzlosesten Flughafen der Welt für ungebührlich.
Es ist der sinnvollste Flughafen der Welt. Der Tourismus wird dank ihm zunehmen und wird ihn profitabel machen. Allein wegen der Rettungsflüge hat er sich schon gelohnt.
Zwischen dem Flughafen und Jamestown liegt ein schönes Anwesen mit einem akkurat gepflegten, parkähnlich angelegten Garten. Vor der grünen Veranda weht die Trikolore, die französische Flagge. Longwood House. Hier hat St. Helenas wohl berühmtester Bewohner gelebt, der französische Kaiser Napoleon Bonaparte. Nach seiner Niederlage bei der Schlacht von Waterloo 1815 ist er hierher verbannt worden. Aber der schöne Eindruck von heute trügt, erzählt Michel Donquan Martineau, französischer Honorarkonsul und oberster Verwalter des napoleonischen Erbes auf St. Helena.
Napoleon ist vielleicht ordentlich behandelt worden, aber nicht würdig. Das war das wohl am schlechtesten gelegene Haus auf der Insel. Hier auf der ungeschützten Hochebene war er dem schlimmsten Klima St. Helenas ausgesetzt. Kaum eine Woche, in der man im Haus nicht Dielen ersetzen musste, weil sie verschimmelt waren. Darunter sammelte sich Wasser. Alles war voller Ratten. Die Tapete fiel von den feuchten Wänden. Das Haus gammelte buchstäblich vor sich hin.
Niemand durfte Napoleon ansprechen. Die Bevölkerung musste sein Haus meiden. Selbst die Fischer durften aus Sicherheitsgründen nicht aufs Meer. Das Eiland im Nirgendwo war in den Augen der Briten der perfekte Ort für die Verbannung des so ungeliebten wie gefürchteten Feindes. Eine Flucht von der schwer gesicherten Insel, wie sie Napoleon einige Jahre zuvor von Elba gelungen war, war praktisch unmöglich. Auch vermeintliche Befreiungskomplotte waren zum Scheitern verurteilt.
Das wäre völlig verrückt gewesen. Napoleon hat sich über solche Ideen lustig gemacht. Das hat ihn nicht daran gehindert, die theoretische Möglichkeit den Briten gegenüber als Provokation zu nutzen. Er hatte nie vor, von hier zu fliehen. Aber er wollte den Briten, so gut er konnte, auf die Nerven gehen.
Sechs Jahre lebte Napoleon Bonaparte auf St. Helena. Zu Beginn zeigte er sich noch konziliant. Aber als beschlossen wurde, dass er auf ewig auf der Insel bleiben sollte, hat er sich zurückgezogen. Napoleon musste niemandem mehr etwas vorgaukeln, empfing keinen britischen Besuch mehr und hat sich fast ausschließlich um seinen herrschaftlichen Garten gekümmert. Verbittert, gebrochen und einsam starb Napoleon am 6. Mai 1821. Er wurde auf St. Helena begraben, sein Leichnam später exhumiert und nach Frankreich gebracht. Heute sorgt Michel Donquan Martineau dafür, dass das Erbe des französischen Kaisers für Besucher attraktiv bleibt und ist darüber selbst zum Saint geworden. Vor 32 Jahren ist er für einen Ferienjob nach St. Helena gekommen und geblieben. Weil er die Ruhe und die Einsamkeit so schätzt und das fast schon sozialistische Gemeinschaftsgefühl, wie er sagt.
On the glories he has seen of
Wenn es jemanden gibt, der Napoleon in Sachen Bekanntheit auf der Insel Konkurrenz machen kann, dann ist es Jonathan. Jonathan ist eine Riesenschildkröte und mindestens 186 Jahre alt. Und damit das älteste Landtier der Welt. Entspannt kriecht er über die saftig grüne Wiese, zupft hier an einem Grashalm, kaut dort gemächlich an einer Blume. Doch mit der Ruhe ist es schnell vorbei. Eine Gruppe Touristen kommt auf den Rasen geeilt, um Fotos mit der greisen Riesenschildkröte zu machen. Aber Jonathan lässt sich nicht stören. Im Gegenteil. Vorwitzig reckt er den schuppigen Hals nach oben und schaut seine Besucher freundlich aus dunklen Augen an. Mit 186 Jahren ist der alte Herr von ein paar aufgeregten Touristen nicht aus der Ruhe zu bringen. Mit den anderen Riesenschildkröten David, Fred und Emma lebt Jonathan auf der Wiese vor dem Plantation House, dem herrschaftlichen Gouverneurssitz auf St. Helena. Viele Gouverneure hat Jonathan über die Jahrzehnte kommen und gehen sehen. Lisa Phillips, die erste Gouverneurin der Inselgeschichte, ist seit 2 Jahren Jonathans direkte Nachbarin.
He's a lovely old guy. He's very curious.
Er ist ein liebenswerter alter Bursche und sehr neugierig. Er sieht und riecht nicht mehr so gut, aber er kann gut hören. Und er erkennt meine Stimme. Wenn ich rübergehe und ihn rufe, streckt er seinen Kopf hervor und schaut nach mir. Er ist sehr gesellig.
He really enjoys company though.
Vor 136 Jahren ist Jonathan nach St. Helena gebracht worden, als Geschenk der Seychellen an den damaligen Gouverneur. Weil er damals schon ausgewachsen, also mindestens 50 Jahre alt war, wird sein Alter heute auf 186 Jahre geschätzt. Mindestens. Entsprechend besorgt ist Lisa Phillips, dass Jonathan ausgerechnet unter ihrer Gouverneurschaft etwas zustoßen könnte.
Ich habe richtig Panik davor, dass er jetzt krank werden könnte. Ich will nicht als Gouverneurin in die Geschichte eingehen, unter der Jonathan gestorben ist.
Momentan sieht Jonathan aber noch kerngesund aus und ist trotz seines hohen Alters noch erstaunlich aktiv, sagt seine Nachbarin Lisa Phillips.
He does.
Jeden Sonntag kann ich gewisse Dinge aus dem Gehege hören. Er ist ziemlich laut dabei. Da scheint noch einiges Leben in dem alten Herrn zu sein.
Lisa Phillips sitzt im Blümchenkleid in ihrem überdimensionalen Büro im Castle unter einem großen Porträt von Queen Elizabeth II. Ihre Fahrerin hat sie standesgemäß in einer englischen Luxuslimousine zur Arbeit gebracht. Auf dem gelben Kennzeichen prangt nichts weiter als eine silberne Krone. Der Job der Gouverneurin ist es aber nicht nur, Touristen und neugierige Journalisten mit Informationen zur greisen Schildkröte Jonathan zu versorgen, sondern sie hat die schwere Aufgabe, mit überschaubaren Ressourcen eine abgelegene Insel am Leben zu halten. In wenigen Jahren will sich St. Helena komplett mit Solarenergie und Windkraft von Energieimporten unabhängig machen. Außerdem soll ein Untersee-Glasfaserkabel endlich schnelleres und günstigeres Internet auf die Insel bringen. Und ein zweiter Linienflug soll mehr Besucher befördern.
Wir wollen abenteuerlustige Touristen anlocken, die genügend Budget für eine Reise hierher haben und die eine ungewöhnliche Destination suchen. Natürlich können und wollen wir keine Besuchermassen. Schließlich sind wir hier eine winzige Insel und wollen das bewahren, was die Touristen anzieht.
St. Helena, eine kleine Insel im Nirgendwo des Südatlantiks, rückt ein Stückchen näher an den Rest der Welt. Zwar nun mit Flughafen, aber ohne das geliebte königlich-britische Postschiff RMS St. Helena.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal St. Helena, eine Insel am Ende der Welt sucht Anschluss. Eine Sendung von Jan-Philipp Schlüter, ARD-Studio Johannesburg. Es sprachen neben weiteren Sandra Koop und der Autor. Technik Sabine Suhr. Regie Anja Brandt. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.